Ich glaube, dass ich Gesellschaft ebenso sehr liebe wie die meisten Menschen. Ich bin willig genug, mich gleich einem Vampir eine Zeit lang an irgendeinen vollblütigen Menschen festzusaugen, der mir in den Weg kommt. Ich bin kein Einsiedler von Natur und könnte vielleicht den sesshaftesten Stammgast in der Wirtsstube übertreffen, wenn mich mein Geschäft dorthin riefe. Ich hatte 3 Stühle in meinem Hause, einen für die Einsamkeit, 2 für die Freundschaft, 3 für Gesellschaft. Wenn Besucher in größerer, unerwarteter Anzahl kamen, so war für sie alle nur der 3. Stuhl da. Sie sparten aber gewöhnlich Platz, in dem sie standen. Es ist merkwürdig, wie viele große Männer und Frauen ein kleines Haus fassen kann. Ich habe 25 oder 30 Seelen nebst deren Körpern unter meinem Dach gehabt, und doch gingen wir oft auseinander, ohne zu merken, dass wir einander sehr nahe gekommen waren. Wenn wir nur laute Schwätzer sind, dann können wir es uns leisten, vertraulich beisammenzustehen, so dass einer des anderen Atem spürt. Sprechen wir aber zurückhaltend und gedankenvoll, so müssen wir weiter auseinander, damit alle animalische Wärme und Feuchtigkeit Gelegenheit zum Verdunsten hat. Wenn wir die intimste Unterhaltung genießen wollen, in welcher dasjenige in jedem von uns, was außer oder über uns ist, angesprochen wird, so müssen wir nicht nur stillschweigen, sondern auch körperlich so weit voneinander entfernt sein, dass einer auf keinen Fall die Stimme des anderen hören könnte. Von diesem Standpunkt aus ist das Gespräch zur Bequemlichkeit derjenigen da, welche schwerhörig sind. Es gibt aber viele erlesene Dinge, über die wir nicht reden können, wenn wir schreien müssen. Wenn also die Konversation einen höheren, gewaltigeren Ton anschlug, so rückten wir unsere Stühle weiter auseinander, bis sie in beiden Ecken die Wände berührten, und dann war gewöhnlich noch nicht Platz genug da. Meine gute Stube aber, mein Salon, der stets für Gesellschaft bereit war und auf dessen Teppiche die Sonne selten schien, war der Fichtenwald hinter meinem Haus. Dorthin führte ich vornehme Gäste, die im Sommer kamen, und ein unbezahlbarer Dienstbote fegte den Fußboden, staubte die Möbel ab und hielt die Sachen in Ordnung. Wenn ein einzelner Gast kam, so nahm er manchmal an einem einfachen Mahle teil, und es war keine Unterbrechung der Unterhaltung, wenn ich dabei aus Mehl und Milch einen Pudding rührte oder das Aufgehen und Bräunen eines Brotlaibes in der Asche beaufsichtigte. Kamen aber 20 und setzten sich im Hause nieder, so wurde nichts vom Mittagessen gesprochen, als ob das Essen überhaupt ein aufgegebener Standpunkt sei, obwohl vielleicht für 2 Brot genug im Hause war. Wir übten natürliche Enthaltsamkeit. Das wurde nie als Verstoß gegen die Gastfreundschaft empfunden, sondern als am passendsten und rücksichtsvollsten. Der Verbrauch und der Verfall der Körperkraft, die so oft Nachhilfe nötig machen, schienen in diesem Falle wunderbarerweise aufgehalten. Die Lebenskraft hielt stand. So konnte ich ebenso gut 1000 bewirten wie 12. Und wenn je einer, der mich daheim getroffen hatte, enttäuscht oder hungrig von meinem Hause wegging, so durfte er sich darauf verlassen, dass ich wenigstens Mitgefühl für ihn aufbrachte. So leicht ist es, wenn auch viele Hausfrauen daran zweifeln, neue und bessere Bräuche statt der alten einzuführen. Du brauchst deinen Ruf nicht auf die Dinners zu gründen, die du gibst. Ich für meinen Teil wurde nie durch irgendeinen Cerberus so wirksam abgehalten, jemandes Haus zu besuchen, als durch die Parade, welche anlässlich meiner Abfütterung abgehalten wurde und welche ich als sehr höflichen indirekten Wink betrachtete, den Betreffenden nie wieder so zu belästigen. Ich glaube, dass ich solche Orte nie wieder aufsuchen werde. Ich wäre stolz, hätte ich über meiner Hütte die Zeilen von Spencer als Leitspruch, welche auf ein gelbes Nussblatt geschrieben, ein Besucher mir einmal als Visitenkarte zurückließ. Dort angekommen, füllen Sie das kleine Haus und fragen nach Bewirtung nicht, wo keine ist. Die Ruhe ist Ihr Mahl, zu Diensten Ihnen alles. Zufriedenheit hegt stets ein hoher, edler Sinn. An Menschen fehlt es einem kaum jemals, wo man auch sei. Ich hatte mehr Besucher, solange ich im Walde lebte, als zu irgendeiner anderen Zeit meines Lebens. Ich will damit sagen, ich hatte deren einige. Mit manchen Leuten traf ich hier unter günstigeren Umständen, als es irgendwo sonst möglich gewesen wäre, zusammen. Wenige kamen, mich in Alltagsangelegenheiten heimzusuchen. In dieser Beziehung hatte die bloße Entfernung von der Stadt meinen Umgang gesichtet. Ich hatte mich so weit in den großen Ozean der Einsamkeit, in welchem die Flüsse der Gesellschaft münden, zurückgezogen, dass meistens, soweit mein Bedürfnis in Frage kam, nur der feinste Schwemmsand um mich herum abgelagert wurde. Außerdem aber wurden mir Beweise von jenseits liegenden, undurchforschten, unkultivierten Weltteilen zugetrieben. Kommt da heute Morgen nicht zu meinem Haus ein wahrhaft homerischer oder paphlagonischer Mann? Er hat einen so passenden und poetischen Namen, dass ich ihn zu meinem Leidwesen hier nicht drucken lassen kann, einen Kanadier, Holzhacker und Pfostenmacher, der 50 Pfosten an einem Tag fertigstellen kann und dessen letzte Abendmahlzeit aus einem Murmeltier bestand, das sein Hund gefangen hatte. Auch er hat von Homer gehört, und wären die Bücher nicht, so wüsste er nicht, was er an Regentagen anfangen sollte, wenn er auch vielleicht in vielen Regenperioden nicht eines ganz durchgelesen hatte. Ein Geistlicher, der sogar Griechisch sprechen konnte, hatte ihn fern in seiner heimatlichen Pfarrei gelehrt, die Verse im Alten Testament zu lesen, und jetzt musste ich ihm, während er das Buch hält, die Stelle übersetzen, wo Achilles dem Patroklus wegen seines traurigen Aussehens Vorwürfe macht. »Warum also geweint Patroklus gleich einem Mägdlein? Hast du etwa allein Botschaft aus Phthia vernommen? Siehe, noch lebt, wie sie sagen, Menötius, Sprössling des Aktor. Auch noch lebt in dem Volk der äakidische Peleus, welche Zween wir am meisten betrauerten, wenn sie gestorben.« Er sagt dazu, »Das ist gut.« Er hat einen großen Bund weißer Eichenrinde unter dem Arm, die er an diesem Sonntagmorgen für einen kranken Mann gesammelt hat. »Ich denke, es ist kein Unrecht dabei, so etwas am Sonntag zu tun«, sagte er. Für ihn war Homer ein großer Schriftsteller. Worüber er geschrieben hatte, das wusste er überhaupt nicht. Es würde schwer fallen, einen einfacheren, natürlicheren Menschen als ihn zu finden. Laster und Krankheit, die über die Welt einen so dunklen Schatten werfen, schienen kaum für ihn zu existieren. Er war ungefähr 28 Jahre alt und hatte sein Vaterhaus und Kanada vor ungefähr 12 Jahren verlassen, um in den Staaten zu arbeiten und Geld zu verdienen, womit er sich vielleicht schließlich in der Heimat ein Gütchen kaufen könne. Er war grob gebaut, hatte einen untersetzten und schwerfälligen Körper, den er aber doch mit einer gewissen Anmut zu tragen wusste, einen starken, sonnenverbrannten Nacken, dunkles, buschiges Haar und matte, schläfrige blaue Augen, welche gelegentlich in innerer Bewegung aufleuchteten. Er trug eine flache, graue Tuchmütze, einen schmutzig-braunen Überrock und ringslederne Stiefel. Er war ein starker Fleischesser, der gewöhnlich sein Mittagessen zur Arbeit – er hackte einige Meilen von meinem Haus entfernt den ganzen Sommer über Holz – in einem Zinneimer mit sich nahm. Er aß kaltes Fleisch, oft auch kaltes Murmeltier, und trank Kaffee aus einem steinernen Krug, der an einem Bindfaden von dem Gürtel niederhing. Manchmal bot er mir davon einen Schluck an. Er kam früh daher, quer über mein Bohnenfeld, aber er ging an die Arbeit ohne jene Hast und Eile, wie sie die Yankees zeigen. Er wollte sich nicht wehtun, ihm lag nichts daran, wenn er auch nicht mehr verdiente als Kost und Wohnung. Oft ließ er sein Mittagessen im Gesträuch stehen, wenn sein Hund ein Murmeltier gefangen hatte, und ging anderthalb Meilen weit zurück zu seiner Wohnung, um es herzurichten und im Keller aufzuheben, nachdem er sich eine halbe Stunde lang überlegt hatte, ob er es nicht einfach in den Teich versenken könne bis zum Abend. Bei derartigen Erwägungen verweilte er mit Vorliebe. Oft sagte er früh beim Vorübergehen, »Wie dicht die Tauben wieder fliegen. Wenn nicht die Tagelöhnerei jeden Tag mein Beruf wäre, könnte ich mir alles Fleisch, das ich brauche, durch Jagen verschaffen. Tauben, Murmeltiere, Kaninchen, Feldhühner, weiß Gott, ich könnte alles, was ich in einer Woche brauche, in einem Tag zusammenbringen.« Er war ein geschickter Holzhacker und er ging sich in seiner Kunst in allerhand Schnörkeln und Verzierungen. Er schnitt seine Bäume eben und dicht am Erdboden ab, damit sie nachwachsenden Triebe kräftiger würden und ein Schlitten über die Stümpfe hingleiten könne. Und statt einen ganzen Baum als Stütze für sein Klafterholz stehen zu lassen, hackte und schnitzte er ihn ab, bis nur noch ein schlanker Stab übrig war, den man mit der Hand abbrechen konnte. Er interessierte mich, weil er so still und einsam und dabei so glücklich war. Eine Quelle des guten Humors und der Zufriedenheit strömte aus seinen Augen. Seine Lustigkeit war stets rein und ungetrübt. Manchmal besuchte ich ihn bei der Arbeit, dem Holzfällen im Wald, und dann empfing er mich mit einem Lachen voll unaussprechlicher Befriedigung und einem Gruß in kanadischem Französisch, obgleich er ebenso gut Englisch sprach. Kam ich näher, so ließ er die Arbeit sein und legte sich neben einen Fichtenstamm, den er geschlagen hatte, nieder. Nachdem er davon etwas innere Rinde abgeschält und zu einer Kugel zusammengewickelt hatte, fing er an, dieselbe zu kauen, während er lachte und schwätzte. Solch einen Überreichtum an animalischem Frohmut besaß er, dass er sich manchmal auf den Boden warf und herumkollerte vor Lachen, wenn er an irgendetwas dachte, was seine Lachlust kitzelte. Oft blickte er im Kreis herum auf seine Bäume und rief aus: »Heiliger Georg, ich habe Vergnügen genug hier bei meiner Holzhackerei, ich brauche keine bessere Unterhaltung.« Wenn er hier und da keine Arbeit hatte, so amüsierte er sich den ganzen Tag hindurch im Wald mit einer Taschenpistole und feuerte sich selbst zu Ehren beim Gehen Salutschüsse ab. Im Winter machte er sich ein Feuer an, an welchem er sich mittags seinen Kaffee in einem Kessel wärmte, und während er auf einem Baumstamm saß und sein Mittagessen verzehrte, sammelten sich die Kohlmeisen um ihn, hüpften auf seinen Arm und pickten an der Kartoffel in seiner Hand. Dann sagte er, es freue ihn, die kleinen Kerle um sich zu sehen. In ihm war hauptsächlich der animalische Mensch entwickelt. In physischer Ausdauer und Zufriedenheit war er verwandt mit der Fichte und dem Felsen. Ich fragte ihn manchmal, ob er abends nicht müde sei, nachdem er so den ganzen Tag gearbeitet habe. Dann antwortete er mit einem offenen, ernsten Blick: »Potzdonner, in meinem ganzen Leben war ich noch nicht müde.« Aber der intellektuelle oder geistige Mensch in ihm lag im Schlummer wie bei einem kleinen Kind. Er war auf jene harmlose, unwirksame Weise unterrichtet worden, wie sie der katholische Priester den Eingeborenen gegenüber anwendet, durch welche der Schüler nie zu einem gewissen Grad von Bewusstsein, sondern nur zu einem gewissen Grad von Vertrauen und Ehrfurcht erzogen wird und durch welche das Kind nicht zum Manne wird, sondern Kind bleibt. Als die Natur ihn schuf, gab sie ihm als Mitgift einen starken Körper und Zufriedenheit und stützte ihn auf jeder Seite mit Ehrfurcht und Zuversicht, dass er seine 70 Jahre verleben möge als ein Kind. Er war so einfach und unverfälscht, dass sein Nachbar mit ihm nicht näher bekannt werden konnte als mit einem Murmeltier. Man musste ihn nach und nach enträtseln, gerade so wie ich. Er wollte keine Rolle spielen. Die Leute bezahlten ihm ihren Lohn für seine Arbeit und verhalfen ihm damit zu Kleidung und Ernährung, aber Meinungen tauschte er keine mit ihnen aus. Er war so einfach und von Natur so demütig, wenn der demütig genannt werden kann, der nie etwas erstrebt, dass seine Demut in ihm keine hervortretende Eigenschaft war. Auch war er sich ihrer nicht bewusst. Geistreiche Menschen waren für ihn Halbgötter. Wenn man ihm erzählte, dass ein solcher vorhabe zu kommen, so benahm er sich, als ob etwas so Großartiges nichts mit ihm zu schaffen haben könne, sondern alle Verantwortung selbst auf sich nehmen und ihn der Vergessenheit überlassen müsse. Er vernahm nie die Stimme des Lobes. Vor allem zollte er dem Schriftsteller und dem Prediger Ehrfurcht. Was sie taten, waren Wunder. Als ich ihm erzählte, dass ich selbst ziemlich viel schreibe, dachte er lange Zeit, ich meine das Schreiben mit der Hand. Er schrieb selbst eine ganz gute Handschrift. Manchmal fand ich den Namen seiner französischen Pfarrei mit dem Akzent auf der richtigen Stelle schön im Schnee geschrieben. Dann wusste ich, dass er vorübergekommen war. Ich fragte ihn einmal, ob er je den Wunsch gehabt habe, seine Gedanken niederzuschreiben. Er sagte, er hätte für solche, die es nicht konnten, Briefe gelesen und geschrieben, aber nie versucht, Gedanken zu schreiben. Nein, das könne er nicht. Er wisse nicht, womit anfangen. Es würde ihn umbringen. Dazu müsste man auch zu gleicher Zeit auf das Buchstabieren Acht geben. Ich hörte einen hervorragenden Gelehrten und Reformator ihn fragen, ob er sich nicht die Welt anders wünsche. Er antwortete aber mit einem Kichern der Überraschung in seinem kanadischen Französisch und ohne eine Ahnung davon zu haben, dass die Frage je vorher aufgeworfen worden war: »Nein, sie gefällt mir recht gut.« Der Umgang mit ihm konnte mancherlei Gedanken bei einem Philosophen erregen. Ein Fremder mochte annehmen, dass er von den Dingen im Allgemeinen nichts wisse. Manchmal aber sah ich in ihm einen Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte, und dann wusste ich nicht, ob er so weise war wie Shakespeare oder so einfältig unwissend wie ein Kind, ob ich ihn im Verdacht haben müsse, ein schönes poetisches Bewusstsein zu besitzen oder dumm und stumpf zu sein. Ein Mitbürger erzählte mir, er habe den Kanadier in seiner kleinen, eng anliegenden Mütze vor sich hin pfeifend durch das Städtchen bummeln gesehen. Da hätte er den Eindruck eines verkleideten Prinzen gemacht. Seine einzigen Bücher waren ein Almanach und ein Rechenbuch, in welch letzterem er sehr bewandert war. Ersterer war eine Art Konversationslexikon für ihn. Er enthielt seiner Ansicht nach einen Auszug alles menschlichen Wissens, was in gewissem Maß ja auch stimmt. Es machte mir großes Vergnügen, ihn über die verschiedenen Reformen der Gegenwart auszuhorchen, und stets betrachtete er sie im einfachsten, praktischsten Lichte. »Ob er sich ohne Fabriken behelfen könne?«, fragte ich ihn. Er habe seinen hausgewebten grauen Wörmenstoff getragen und der sei gut gewesen. Ob er ohne Tee und Kaffee leben könne? Ob seine Heimat ein anderes Getränk biete als Wasser? Er hatte die Nadeln der Schierlingstanne im Wasser ziehen lassen, dies getrunken und gefunden, dass es bei heißem Wetter besser sei als Wasser. Als ich ihn fragte, ob er sich ohne Geld behelfen könne, wies er die Bequemlichkeit des Geldes auf eine Art nach, welche sich mit den philosophischsten Berichten über den Anfang dieser Einrichtung vollkommen deckte, und zwar so genau, dass selbst die Abstammung des Wortes Pecunia klargelegt wurde. Wenn er einen Ochsen hätte und Nadel und Faden aus dem Laden haben wolle, so hielt er es für unbequem, sogar unmöglich, jedes Mal in der entsprechenden Höhe einen Teil des Tieres zu verpfänden. Er konnte viele Institutionen besser verteidigen als ein Philosoph, denn indem er sie beschrieb, wie sie ihn selbst berührten, gab er den wahren Grund für ihren Einfluss an. Das Nachsinnen hatte ihm keinen anderen gegeben. Als er ein anderes Mal von Platos Definition eines Menschen, ein Zweibeiner ohne Federn, hörte, und davon, dass jemand einen gerupften Hahn als Platos Menschen herumgezeigt habe, meinte er, ein wichtiger Unterschied sei der, dass die Knie anders herumgeknickt seien. Manchmal rief er aus, »Oh, wie gern ich rede! Bei Gott, ich könnte den ganzen Tag lang reden!« Als ich ihn viele Monate lang nicht gesehen hatte, fragte ich ihn, ob ihm in diesem Sommer ein neuer Gedanke gekommen sei. »Guter Gott«, antwortete er, »wenn ein Mensch zu arbeiten hat wie ich und dabei nicht die Gedanken vergisst, die er hat, dann darf er froh sein. Es kann vorkommen, dass der Mann, mit dem zusammen man Unkraut hackt, um die Wette arbeiten will. Dann muss man seinen Kopf bei der Sache haben. Man muss ans Unkraut denken.« Bei solchen Gelegenheiten war oft die erste Frage, die er an mich richtete, ob ich irgendwelche Fortschritte gemacht habe. An einem Wintertag fragte ich ihn einmal, um in seinem Innern einen Ersatz für den Priester dieser Welt zu wecken und einen höheren Lebenszweck anzudeuten, ob er immer mit sich zufrieden sei. »Zufrieden«, sagte er, »die einen sind mit dem zufrieden, die anderen mit jenem. Es kann vorkommen, dass jemand, wenn er genug zum Leben hat, zufrieden ist, wenn er den ganzen Tag mit dem Rücken gegen das Feuer und dem Bauch gegen den Tisch dasitzen kann, beim heiligen Georg. Aber nie, wie ich es auch anstellte, wollte es mir gelingen, ihn zu veranlassen, etwas vom geistigen Standpunkt aus anzusehen. Das Höchste, wovon er sich scheinbar einen Begriff machen konnte, war ein einfaches Schicklichkeitsgefühl, von dem man annehmen darf, dass es auch ein Tier zu schätzen vermag. Und dies lässt sich im Großen und Ganzen von den meisten Menschen sagen. Wenn ich ihm eine Verbesserung in seiner Lebensweise vorschlug, so antwortete er, jedoch ohne irgendwelches Bedauern, dass es zu spät dazu sei. Aber an Ehrlichkeit und dergleichen glaubte er bestimmt. Es konnte eine gewisse positive, wenn auch noch so geringe Originalität in ihm gefunden werden, und gelegentlich bemerkte ich, dass er selbstständig dachte und seiner eigenen Meinung Ausdruck verlieh. Ein so seltenes Phänomen, dass ich jederzeit 10 Meilen weit laufen will, um Zeuge davon zu sein. Es bezog sich auf die Reform vieler gesellschaftlicher Institutionen. Obgleich er dabei stotterte und kaum imstande war, sich deutlich auszudrücken, so hatte er doch immer einen darstellbaren Gedanken im Hintergrund. Aber sein Denken war so primitiv und dermaßen in das animalische Leben versunken, dass es, obgleich es mehr versprach als das eines bloß gelehrten Menschen, doch selten zu etwas ausreifte, das wiedergegeben werden konnte. Er erweckte in denen, welche ihn kannten, den Gedanken, dass es in den niedrigsten Lebensstellungen geniale Menschen gebe, welche, wie bescheiden und ungebildet sie auch sein mögen, immer ihre eigene Ansicht haben oder vorgeben, überhaupt nichts zu verstehen, welche, obwohl sie dunkel und trübe erscheinen, doch für so unergründlich tief gehalten werden müssen wie einst der Waldenteich. Mancher Reisende machte einen Umweg, um mich und das Innere meines Hauses zu besuchen, und erbat sich, um einen Vorwand dafür zu haben, ein Glas Wasser. Solchen sagte ich, dass ich selbst aus dem Teich trinke, und wies sie dorthin, indem ich ihnen einen Schöpfer anbot. Trotzdem ich so weit draußen wohnte, blieb ich nicht von den jährlichen Besuchen verschont, die, wenn ich nicht irre, am 1. April stattfinden, wo jedermann auf den Beinen ist. Im Allgemeinen hatte ich dabei allerdings oft Glück, wiewohl sich merkwürdige Exemplare unter meinen Gästen befanden. Halb verrückte Leute aus den Armenhäusern und sonst woher kamen mich zu besuchen. Ich ließ sie all den Verstand, den sie noch hatten, anwenden und mir beichten. In vielen Fällen war der Verstand das Gesprächsthema und so ward ich belohnt. Ich entdeckte sogar, dass manche von ihnen vernünftiger waren als die sogenannten Armenaufseher und Stadträte und hielt es an der Zeit, dass das Blättchen sich wende. Was den Verstand anbelangt, so fand ich, dass kein so großer Unterschied zwischen denen, die ihn halb und jenen, die ihn ganz besaßen, bestand. Unter anderem besuchte mich einmal ein harmloser, einfältiger Armenhäusler, den ich oft als lebendigen Zaunpfahl im Feld gesehen hatte, wo er auf einem Scheffelmaß saß oder stand, um Acht zu geben, dass er und die Kühe sich nicht verliefen. Er sprach den Wunsch aus, so leben zu können wie ich. Er erzählte mir mit der größten Einfachheit und Aufrichtigkeit, die erhaben über oder vielmehr unter allem war, was man Demut nennt, dass es ihm am Verstand fehle. So drückte er sich buchstäblich aus. Der Herr habe ihn so geschaffen, doch glaube er, dass der Herr so gut für ihn sorge wie für jemand anderen. Ich war immer so, erzählte er, von Kindheit an. Ich bin schwach im Kopf. Es wird wohl der Wille des Herrn gewesen sein. Und da saß er nun, die Wahrheit seiner Worte zu bestätigen. Er war für mich ein metaphysisches Rätsel. Selten traf ich einen Mitmenschen mit so vielversprechenden Anlagen. Alles, was er sagte, war so einfach, offen und wahr. Und wahrhaftig, in dem Maße, in dem er sich zu erniedrigen schien, wurde er erhöht. Erst wusste ich nicht, ob nicht alles das Resultat einer weisen Politik war. Dann aber erkannte ich, dass von einer solchen Basis von Wahrheit und Offenheit aus, wie sie der schwachsinnige Bettler gelegt hatte, unsere Unterhaltung sich zu etwas Besserem entwickeln müsste als das Gespräch der Weisen. Einige Eigentümlichkeiten der Besucher drängten sich meiner Beobachtung auf. Mädchen, Knaben und junge Frauen schienen gewöhnlich froh darüber zu sein, dass sie im Walde waren. Sie sahen den Teich nach den Blumen und nützten ihre Zeit aus. Geschäftsleute, besonders Farmer, dachten nur an die Einsamkeit, die Beschäftigung und die große Entfernung, die mich von einer oder der anderen Sache trennte. Und obgleich sie sagten, dass sie gern von Zeit zu Zeit im Wald spazieren gingen, war dem doch augenscheinlich nicht so. Unruhige, angestrengte Menschen, deren ganze Zeit damit ausgefüllt war, eine Stellung zu erjagen oder zu erhalten. Geistliche, die über Gott sprachen, als ob sie ein Monopol auf den Gegenstand hätten und die nicht alle Arten von Meinungen vertragen konnten. Doktoren, Advokaten, beunruhigte Hausfrauen, die in meinem Schrank und mein Bett guckten, wenn ich ausgegangen war. Woher wusste sonst Frau P., dass meine Leinentücher nicht so rein waren wie die ihren? Junge Männer, welche aufgehört hatten, jung zu sein und zu der Ansicht gekommen waren, es sei das Sicherste, den ausgetretenen Weg der Berufsarten zu wandeln. All diese Leute sagten gewöhnlich, dass es nicht möglich sei, in meiner Lage viel Gutes auszurichten. Tja, hier saß der Hieb. Die Alten, Schwächlichen und Ängstlichen jedes Alters und Geschlechts dachten am meisten an Krankheiten, plötzliche Unglücksfälle und den Tod. Ihnen schien das Leben voll Gefahren. Wo ist aber die Gefahr, wenn man an keine denkt? Und sie hielten es für richtig, dass ein vernünftiger Mensch die sicherste Lage wählen würde, dort, wo Doktor B. im Augenblick zur Stelle sein könnte. Ihnen war die Stadt buchstäblich eine Communitas, eine Vereinigung zur gegenseitigen Verteidigung. Man kann sich leicht vorstellen, dass sie nicht ohne eine Hausapotheke Preiselbeeren suchen gingen. Kurz gesagt, solange der Mensch lebendig ist, besteht immer die Gefahr, er könnte sterben. Obgleich zugegeben werden muss, dass die Gefahr in dem Verhältnis geringer ist, je mehr er schon von vornherein eher tot als lebendig ist. Der Mensch sitzt so viele Gefahren, als er deren läuft. Schließlich kamen diejenigen, die sich Reformatoren nannten, die unausstehlichsten von allen. Sie glaubten, ich säße immer und sänge, dies ist das Haus, das ich baute, das ist der Mann, welcher wohnt in dem Haus, das ich baute. Sie wussten aber nicht, dass die dritte Zeile lautete, das sind die Leute, die plagen den Mann, welcher wohnt in dem Haus, das ich baute. Ich hatte Besucher, welche mich in eine fröhlichere Stimmung versetzten als die letzteren. K. Kinder, welche Beeren pflücken gingen, Eisenbahnarbeiter, welche in reinen Hemden ihren Sonntagmorgenspaziergang machten, Fischer und Jäger, Dichter und Philosophen, kurz all die ehrlichen Pilger, welche der Freiheit zuliebe den Wald aufsuchten und wirklich die Stadt hinter sich ließen, war ich bereit zu begrüßen mit »Willkommen, ihr Engländer, willkommen«. Denn mit diesem Volksstamm hatte ich schon einigermaßen Verkehr gepflogen.